Auch ich darf euch begrüßen an diesem zweiten Adventssonntag, auch online. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und ich hoffe, dass es euch gut geht. Und ich möchte sagen, ich bin froh, dass meine Frau das gepackt hat. Wer möchte schon mit einer Prinzessin verheiratet sein? Habe ich letztens einen Spruch gelesen von Freunden, die es gepostet haben, wo ein Löwe und eine Löwin nebeneinander war. Wer möchte schon mit einer Prinzessin verheiratet sein, wenn er mit einer Kämpferin verheiratet sein kann? Meine Frau hat 10 Tage mit ihrer Stimme gekämpft. Sie hatte gar keine Stimme und wir haben gebetet und sie ist wiedergekommen zu diesem Wochenende und sie wollte den Termin beim halsnassen Ohrenarzt haben, weil ihr das Ohr zuging. Ich habe die Tropfen reingeträufelt bei ihr. Danke, Gabi, dass du diesen Dienst machen konntest heute Morgen. Das ist der Hammer, weil sie hätte die anderen Tage, jeden anderen Tag nicht singen können, die letzten 10 Tage. Ist Gott nicht gut? Es ging gerade rechtzeitig zu diesem Wochenende. Danke, Jesus. Wow. Ich möchte euch jetzt mitnehmen in eine Szenerie. Ich brauche jetzt eure Fantasie ein bisschen. Wir sind so ein bisschen nicht mehr so nur Kino und Fernseh und Computer, Handy-Generation, immer nur Bilder. Ich brauche jetzt eure Fantasie, Leute. Ich möchte euch mitnehmen in eine Szenerie vor 2000 Jahren. In Palästina, nach Israel, aber die Römer hatten es besetzt und nannten das ja Palästina. Und da ist geschäftiges Treiben in den Gassen. Wir sind in Nazareth, Leute, in Nazareth. Und da ist eine römische Kohorte, so eine Patrouille, die patrouilliert durch die Straßen. Alte Männer sitzen draußen vor ihren Häusern und schälen und kauen ihre Pistazien. Und die Römer gehen vorbei, diese Patrouille. Und als sie vorbeigegangen sind, spucken diese alten Männer aus und schimpfen, denn die römische Besatzungsmacht war nicht gut gelitten. Das war nicht nur bei Asterix und den Gallier, das ist ein Comic, ja. War nicht nur da in den Comics, so da war es real, Leute, da war das wirklich so. Wer ist schon gerne besetzt? Stimmt's? Die Römer waren verhasst. Esel schleppen sich durch die Gassen von reichen Kaufleuten. Und jetzt geht der Kameraschwenk in so ein stilles Haus und da ist ein junges, hübsches Mädchen. Und sie ist in ihren Gedanken bei ihrem Verlobten. Und ihr Verlobter, wenn es in Italien wäre, hieß er Giuseppe. Aber wir sind ja in Israel und sie denkt an ihren Josef. Und mit einem Mal passiert in dem Raum etwas. Ein helles Licht durchflutet den Raum. Und wir haben unseren Reporter live vor Ort, Dr. Lukas, der hat sich diese ganzen Geschichten von Augenzeugen erzählen lassen. Im ZDF oder ARD würde man jetzt sagen, wir schalten zu unserem Außenkorrespondenten. Mach doch mal den Text an, Thomas. Mach mal den Text an von Lukas, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und zwar nach der Hoffnung für alle. Da ist erstmal die Rede von ihrer Verwandten, wahrscheinlich ihre Tante. Und das ist ja der Vorbericht in diesem Kapitel. Da handelt es erstmal von Elisabeth und Zacharias, die ja keine Kinder kriegen konnte, und die wurde dann, Elisabeth war im 6. Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte er eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt und mit Josef, einem Nachkommen von König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria erschrak über die Worte des Engels und fragte sich, das steht im Grundtext, und sie überlegte, sie dachte nach, ja, was dieser Gruß bedeuten könnte. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein. Und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie soll das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagte, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Heute geht es, die erste Folie, um dieses Thema. Es geht um die Auserwählte. Es geht um Maria. Und ich bin sehr begeistert über diese Predigt, weil sonst muss man ja meistens nur immer Männer sprechen, stimmt's? Es gibt nicht oft die Gelegenheit, über Frauen sprechen zu können. Und ich bin von dieser Predigt sehr berührt, in den Vorbereitungen auch. Und ich habe auch noch ein Lied gefunden, kommen wir gleich noch zu, singen wir im Übergang zum Abendmahl, wo auch Maria drin vorkommt. Natürlich im Zentrum Jesus, ist klar, wir werden nicht das Ave Maria nachher singen oder hören. Das ist schon mal klar, darum geht es nicht. Es geht um die Auserwählte. Wirklich nicht eine, wir sind ja alle auserwählt, aber diese Frau ist eine besonders Auserwählte. Es ist die Auserwählte. Und jedes Jahr um diese Zeit, so Adventszeit, Vorweihnachtszeit, hören eigentlich die Leute mehr diesen Text ein Kapitel weiter, Lukas 2. Ne? Und es begab sich zu der Zeit. Wenn Leute eine Textstelle kennen, wenn es aus dem Alten Testament ist, dann kennen sie vielleicht den Psalm 23. Sind wir mal ehrlich, wenn Leute in Deutschland noch was kennen, vielleicht Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht noch so ein bisschen die Weihnachtsgeschichte mit der Volkszählung und es begab sich, ne, mit Kaiser Augustus und so weiter. Und aber diese Stelle, ein Kapitel davor, das kennen vielfach, wenn überhaupt, katholische Menschen, weil es ja um Maria geht. Und wir haben ein Problem, und zwar, ich möchte das mal so darstellen. Jede Kirche oder jede Denomination, jede geistliche Strömung und Bewegung nimmt irgendeinen Schwerpunkt. Ist klar, die Vaterherzbewegung hat den Vater im Zentrum. Ihr versteht. Die Pfingstbewegung, mein Background, die erste Pfingstbewegung, Mülheimer Bewegung auf deutschem Boden, die erste Pfingstgemeinde, wo mein Urgroßvater sich bekehrt hat, in Mülheim an der Ruhr, hatte stark, weil es gar nicht mehr erlebt worden war in Deutschland, in den Gemeinden Geistesgaben, es hatte sehr stark den Heiligen Geist im Zentrum. Andere Bewegungen, in der katholischen Kirche in vielen Zweigen, haben wir sehr stark Maria im Zentrum. Ihr wisst es, zum Beispiel Johannes Paul, der II., ein totaler Maria-Verehrer. Ja? Und der Benedikt, der Nachfolger, der hat eine dreibändige Trilogie über Jesus geschrieben. Ja? Der Benedikt war ein Jesus-Liebhaber, wenn ihr das nachforscht. Und Johannes Paul und viele andere Päpste sind große Marienverehrer. Ihr versteht, in katholischer Kirche und vielfach gibt es danach auch noch Strömungen, auch orthodoxen Strömungen, ist Maria überhöht. Sie steht auf einem viel zu hohen Sockel und wird auch, und das ist Häresie, das ist dann ihr Lehre, sie wird als Miterlöserin bezeichnet. Und Leute, das geht gar nicht. Die Erlösung ist in Jesus Christus durch sein Blut. Amen? Völlig klar. Nur haben wir ein Problem. Wenn es bei katholischer Kirche gehen würde, und ich überzeichne jetzt etwas, aber Karikaturen überzeichnen ja etwas, um einen Punkt deutlich zu machen. Wenn wir jetzt sagen würden, beschreib mal die Dreieinigkeit in katholischen Strömungen. Wenn wir sagen, da ist der Vater, da ist der Sohn und da ist die Mutter Gottes. Ihr versteht, als Dreieinigkeit, ihr versteht, was ich sagen will. Jetzt nehmen wir mal manche protestantischen Bewegungen und beschreiben da mal die Lehre und die Dreieinigkeit. Dann würden wir sagen, da haben wir den Vater, den Sohn und das Wort. Das Wort! Ihr versteht, was ich sagen will, stimmt's? Da kommt der Heilige Geist nicht vor. Bei einer ist Maria und der Heilige Geist kommt nicht vor. Was wir nicht machen dürfen als protestantische Strömung, als reformatorische Bewegung, die wir einfach sind, als evangelische Freikirchen. Wir haben das Erbe der Reformation, versteht ihr? Wir sind bewusst Protestanten, nicht weil wir gegen etwas sind. Protest, wir sind für etwas, wir legen Zeugnis für etwas ab, nämlich für das Evangelium, für Jesus. Aber das Schlimme ist, dass bei uns Protestanten, wenn es bei den anderen Bewegungen, orthodoxen und katholischen, Maria zu überhöht ist, ihr versteht, da so überzeichnet ist, dann lassen sie wir fast links liegen. Versteht ihr? Das geht doch nicht. Das ist doch nicht richtig, über Maria gar nicht zu sprechen. Und deshalb bin ich so begeistert. Ich bin total begeistert über diese junge Frau, die sie damals war. Wahrscheinlich eine Teenagerin. Ich komme gleich im Detail noch da drauf. Und deshalb wollen wir, hey, sie behandeln wie die anderen Helden in der Bibel. Amen? Wie Mose, wie David. Das ist eine Frau, das kann ich euch sagen. Wir werden, wenn wir mal im Himmel sind, und ihr wisst das ja oft so bei Oscarverleihungen oder auf roten Teppichen, da drängeln sich die Leute, wollen Autogramme haben. Ich sage euch eins, wenn wir in der Ewigkeit sind, dann werden sich wahrscheinlich Schlangen bilden und Leute wollen mit Mose sprechen. Leute wollen mit Elia sprechen. Leute wollen mit Petrus oder dem Apostel Paulus sprechen. Stimmt's? Völlig klar. Jesus anbeten sowieso, aber die Typen alle mal kennenlernen. Aber es wird auch Schlangen geben vor Deborah, vor Ruth, vor Königin Esther. Wie war deine Bibelwoche? Müssen wir nachher noch drüber sprechen. Ich habe dran gedacht und dafür gebetet. Sprechen wir gleich drüber. Und es wird Schlangen geben vor Maria. Nicht um Autogramme zu bekommen, sondern es steht geschrieben, nachher im weiteren Text auch, die Menschen, die Völker werden sie glücklich preisen. Es hat nichts mit Anbetung zu tun, das ist falsch interpretiert. Versteht ihr, diese Frau ist die Auserwählte. Wir alle sind auserwählt, Kinder Gottes zu sein. Aber es war nur für eine einzige Frau auf diesem Planeten möglich, den Erlöser in sich zu tragen. Und ihn zu gebären. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich euch das erzähle. Wisst ihr, was das bedeutet? Als Frau, du durftest den Erlöser in dir tragen. Dann sagst du, ja, ich auch. Ja, du bist, wenn du wiedergeboren bist, natürlich trägst du den Erlöser, den Geist Jesu in dir, natürlich. Aber sie durfte ihn leibhaftig in sich tragen und zur Welt bringen. Das ist schon very special, oder? Seid ihr bei mir? Das ist schon. Huiuiui. Und Maria war sich der Tatsache, dass sie ein Mensch ist und erlösungsbedürftig, sehr wohlgerecht. Und wir gehen zu einem weiteren Text, Lukas 1, Abvers 46. Lukas 1, dann Abvers 46. Und das ist so die Begebenheit, wo die beiden schwangen, wo sie sich mit ihrer Tante wohl trifft und beide sind schwanger. Das ist ja eine spannende Szene. Ich lese das jetzt nicht, erwähne das nur kurz. Das ist viel zu lang, diese ganze Begebenheit, wenn man das alles jetzt lesen müsste. Aber heute ist ja viel erforscht über Kinder im Mutterleib, über Embryos. Und wir wissen heute, dass die Kleinen da im Mutterleib viel mehr mitbekommen, was geredet wird, an Atmosphäre. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen. Diese beiden Frauen, beide hochschwanger, beide mit diesen Bäuchen, sie treffen sich, sie umarmen sich. Die schwangeren Bäuche, ich kann es jetzt gut nachmachen, die schwangeren Bäuche prallen aufeinander, bumm. Und Johannes, der Vorläufer von Jesus und Jesus, treffen im Mutterleib aufeinander. Wenn es ein Comic wäre, würde da drüber stehen die Sprechblase, bäm. Bäm! Die beiden treffen sich. Es gibt ein Treffen. Und das ist etwas Krasses, was hier geschieht. Und dann sagt ihre Tante, ja Mensch, als wir uns gerade begegnet sind, da hat das Kind in meinem Mutterleib, da sprang da sozusagen, es hüpfte das. Es hat reagiert. Die haben sich da schon kennengelernt. Ich finde, das ist eine erstaunliche Story, was da in der Bibel erwähnt wird. Aber jetzt kommen wir, das ist so der Zwischenbericht, den wollte ich nicht weglassen, weil der ist einfach explizit erwähnenswert. Findet ihr das nicht? Ich finde das so stark. Aber jetzt gucken wir mal, wie Maria das ist ja dieses Magnifikat, das bekannt ist, wo sie anfängt, Gott zu preisen. Da begann Maria, Gott zu loben von ganzem Herzen. Preise ich den Herrn, ich freue mich über Gott, meinen Heiland oder meinen Retter. Merkt ihr was? Sie sagt nicht, ich bin die Miterlöserin. Sie sagt, ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche einen Heiland, altdeutsches Wort für Wiederhersteller. Ich brauche jemanden, der mein Leben wiederherstellt. Ich brauche von jemanden, der von dem ich gerettet werde. Und das ist das Kind, das ich in mir trage. Das wird dieser Retter sein. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Merkt ihr, wie sie im Herzen über sich selbst denkt? Sie denkt nicht von sich als Mutter Gottes oder als Miterlöserin. Sie denkt gering von sich selbst im Herzen. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin, von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan und er, der mächtig und heilig ist. Hey, wir preisen Maria mit glücklich, stimmt's? Was hat die Frau für ein Glück gehabt? Was ist das für eine Auserwählte? Und wir werden im Himmel, werden wir die Hand schütteln, wir werden begeistert von ihr sein. Glaub mir das. Und ich bin total begeistert, weil die neuere Forschung hat herausgefunden, dass Maria, weil die Zeit des Heiratens war damals in dieser Zeit zwischen 14 und 18. Einigen wir uns auf die Mitte, okay? Sagen wir, Maria war ein Teenager von 16 Jahren. Weißt du, wie du mit 16 Jahren warst? Kannst du dich noch erinnern? Ich kann mich erinnern. Ich war doch cool. Aber ich war durch den Wind. Zum Glück hatte ich mich gerade ein paar Tage vorher bekehrt. Ein paar Tage vor meinem 16. Geburtstag. Sonst wäre das ja noch viel schimmer gewesen. Er war dann auf dem Weg der Heilung und der Besserung für meine Persönlichkeit. Wir reden circa von einem 16-jährigen Mädchen. Das ist sehr krass, findet ihr das nicht? Weil jetzt gucken wir uns Maria gleich mal im Verlauf hier so ein bisschen näher an, weil sie ist für uns ein Glaubensvorbild, wie diese anderen Helden, auch die im Hebräer 11 oder so genannt werden. Und du fragst dich, was ist das Besondere an ihr? Die Antwort ist einfach, weil Gott sie auserwählt hat. Sie war die einzige Frau, wo Gott der Vater gesagt hat, dieser Frau vertraue ich das Liebste an, was ich habe. Geht mal diesem Gedanken nach. Lasst es mal ganz tief an euch und in euch rein. Ich vertraue diesem 16-jährigen Teenager das Liebste an, was ich habe. Meinen geliebten erstgeborenen Sohn, Jesus Christus. Very special, oder? Die Auserwählte. Was für ein Teenager. Ich freue mich auf diese Begegnung mit Maria im Himmel. Auf Jesus noch viel mehr. Aber ich werde auch in der Schlange stehen, um Maria die Hand zu schütteln. Glaubt es mir. Und ich werde ihr sagen, hey Maria, du bist glücklich zu preisen. Du auch? Wirst du mit mir in der Schlange stehen? Nachdem wir erstmal Jesus angebetet haben, völlig klar. Aber dann gehen wir rum. Und wir werden auch zu Maria gehen. Wow. Lass uns mal vier Aspekte angucken, warum Gott wohl diese Frau, dieses Teenager-Mädchen auserwählt hat, dass sie das Liebste, was Gott der Vater hatte, auf diese Erde bringen durfte. Okay, der erste Point. Wir gucken uns mal an. Maria, alles klar. Reinheit, die Reinheit des Herzens. Der Text sagt das ganz klar. Wie soll das gehen? Wie soll ich denn schwanger werden? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen. Das wird auch vorher im Text gesagt. Bei Hoffnung für alle kommt das nicht so gut raus. Da steht ganz klar, dass sie eine Jungfrau war. Und wäre sie heutzutage unter uns aufgewachsen und zur Schule gegangen, so hätten die Kolleginnen oder die anderen in der Schule sie vielleicht als prüde verschrien, hätten sich über ihre altmodischen Moralvorstellungen lustig gemacht. In einer Zeit, wo vorehelicher Sex und außerehelicher Sex zu völlig normal geworden ist und propagiert wird, stehen wir Christen mit biblischer Moral und Ethik doch als totale Extremisten und Außenseiter da. Stimmt's nicht? Ja gut, auf dem schwäbischen Land vielleicht noch nicht. Aber ich kann euch sagen, mein erstes Praktikum zwischen dem Bibelschulstudium habe ich in Gabis Heimatgemeinde von meiner Frau gemacht. Und das war die Lukas-Gemeinde in Berlin. Und da war ich 3 Monate, mein erstes Praktikum. Und da musste ich mit der Bibel-Teenie-Gruppe, Konfer-Gruppe, so 14, 15-jährigen Jungs und Mädels, haben wir eine Jugendfreizeit gemacht, bin ich mitgefahren, hatte die Mitleitung und dann hatte ich viele von diesen, und deine Cousine und Cousins, Henry und Petra, die waren teilweise auch dabei, war sehr spannend. Und dann habe ich ein Erlebnis, will ich euch nur sagen, und das war 1985, ich rede von 1985, ist ein bisschen ein paar Tage her, ne? Da war ich noch jünger und hübscher, wie wir alle, hatte noch volles Haar, einen viel längeren Bart, aber auch viel mehr Haar, dann passt das ja auch besser zusammen. Und da passierte Folgendes in diesem VW-Bus. Wie gesagt, einige Teenie-Mädchen hinten drin aus Berlin. Und dann fuhr ein Bus, ein Reisebus, mit einer Schulklasse, mit vielen Jungs vorbei. Wisst ihr, was die Mädels hinter mir machten? Ich hab es im Rückspiegel gesehen. Sie rissen ihre T-Shirts hoch und zeigten die prallen Brüste an den Scheiben. Ich erzähle euch wirklich die Wahrheit. Ich in die Bremse auf den Seitenstreifen, weil da musst du sofort. Ich sage, ich fahre nicht einen Meter weiter, wenn ihr solche Sachen nochmal macht, okay? Und dann merken sie, verstehst du, du musst da klare Ansagen machen, weil sonst geht die ganze Freizeit von Anfang an in die falsche Richtung. Stimmt's nicht? Da musst du sofort klare Ansagen machen und klar machen, Leute, wir können eine Menge Spaß zusammen haben, aber so weit geht's bitte nicht. Und die waren 14 und 15. Viele aus christlichem Elternhaus. Aus der Großstadt. Wir sind hier in der schwäbischen Provinz. Das war 1985. Versteht ihr? Gut, sagst du, damals war noch eine andere Zeit, aber Maria hatte eine Reinheit des Herzens. Es ging nicht nur um Sexualität. Gott ist jemand, der Menschen ja ins Herz guckt. Die Bibel sagt ja an anderer Stelle im Propheten Samuel, dass der Mensch sieht, was vor Augen ist. Hey, aber Gott sieht das Herz an. Und es gibt äußerlich hübsche Menschen, die innerlich bestialisch böse sind. Versteht ihr, was ich sagen will? Die können noch so geschminkt und aufgedonnert sein, so dermaßen hübsch nach außen, und innen drin sind Mördergruben oder Leere, da ist gar nichts, da ist Vakuum, da ist nichts. Aber Maria hatte eine Reinheit des Herzens, nicht nur im Sexuellen, weil ihr wisst, Jesus erklärt das ja auch, dass man auch in gedanklichen Bereichen sündigen kann, in seinem Herzen, in seinen Gedanken. Es geht nicht nur um Erotik und Lust, es geht auch um Neid und Hass. Und unser Herz kann zur Mördergrube werden, stimmt's nicht? Wie oft sind wir neidisch auf was Menschen haben oder könnten Menschen den Hals umdrehen innerlich? Und Maria war reines Herzens. Und wenn Gott Wunder tun will, dann braucht er Menschen mit einem reinen Herzen. Das hat mich so an diese Textstelle aus Josua erinnert, wo Josua diese Leiterschaft bekommen hat im Alten Testament und wo sie das neue Land einnehmen sollen und wo Gott was sagt? Reinigt euch, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Wenn wir mehr Wunder in unserem Leben erleben wollen, dann brauchen wir reine Herzen. Amen. Weil es ist aus der Kirchengeschichte bekannt, wenn Gott Menschen Wunder anvertraut, die kein reines Herz haben, dann werden sie größenwahnsinnig. Da könnt ihr Dinge nachlesen. Es gibt ja diese Bücher Generäle Gottes und so weiter. Wenn Leute charakterlich nicht gefestigt sind und kein reines Herz haben, und wenn dann Wunder und Geistesgaben im Überschwang passieren und geschehen und Menschen in ihrem Herzen nicht klar sind, dann drehen Menschen ab. Versteht ihr, was ich sagen will? Maria war reinen Herzens. Als 16-jähriger Teenager. Chapeau. Hut ab. Ganz großer Respekt vor diesem Teenie-Mädchen. Der zweite Punkt, den ich nennen will, weil Gott scannt Menschen. Gott kennt die Menschen. Er guckt ihnen ins Herz. Maria war eine reine Person mit einem reinen Herzen. auch wenn sie wie wir Sünderin war, das ist ja völlig klar, gefallen war, aber ne, ihr versteht, was ich sagen will. Maria hatte eine Besonnenheit und das schon als Teenie-Mädchen. Sie überdachte alles genau, steht im Text, wo ich eben gesagt habe, sie fragte nach, was das bedeutet, da steht eigentlich im Grundtext, sie überdachte das, sie dachte nach, sie überlegte das, sie bewegte das hin und her in ihrem Herzen. Das wird auch in anderen Bibelstellen gesagt, ne? Sie bewegt das in ihrem Herzen. Eine besonnene Persönlichkeit, das wird ja gerade im Wahlkampf gerade sehr ausgeschlachtet. Dieses Stichwort, ne? Besonnenheit. Da geht ja so ein gewisser Eiskönigin Olaf Schneemann gerade auf Werbetour mit, ne? Habt ihr mitgekriegt, oder? Besonnenheit. Ich bin der Kanzler der Besonnenheit. Die Bibel sagt, dass sie nachdachte und dass Gott in diesem Teenie-Mädchen wirklich Besonnenheit erkannte. Das ist großartig. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was sie erlebt hat. Sie ist ein Teenager. Sie hat eine Engelsbegegnung. Sie hat eine Engelsbegegnung mit dem Engelfürsten Gabriel. Und jetzt gehen wir mal wieder in Kirchengeschichte oder die heutige Zeit. Alles, was extrem und übermäßig ist, ist nicht gut. Ob übermäßige Evangelikale, die wo alles furztrocken ist und die alles Übernatürliche ablehnen und sagen, wenn es übernatürlich ist, dann ist es sowieso nur der Satan, der alles nachmacht. Hey, wo es Fälschungen gibt, gibt es auch das Original. Amen. Wenn Kopien und Fälschungen im Umlauf sind, gibt es das Original. Das müssen wir immer bedenken. Aber die andere Übertreibung ist, Leute, ich komme aus der Szene vom Background. Ich habe viele ungesunde Charismatiker und übermäßig vom Boden abgehobene Pfingstler kennengelernt. Wo ich sage, möchte ich nicht so einen ganz dichten Kontakt zu haben. Wo du merkst, Leute, jetzt steht ihr noch mit den Füßen auf dem Boden. Du denkst, oh, du denkst, wie so ein Luftballon mit Gas, die ist meine lila Sonne oder so. Oh, was habt ihr geraucht? Welche Pilze habt ihr gegessen, Leute? Wir müssen auch schriftbezogen sein. Ihr versteht, was ich sagen will. Und dieses Mädchen hat eine Engelerscheinung in heutigen Kreisen. Und sie erzählt da nichts von. Sie redet da mit niemand drüber. Sie bewahrt das in ihrem Herzen. Irgendwann wird es mal irgendwie im Gespräch vielleicht mit Josef oder so mitgeteilt haben. Aber sie geht nicht am Sonntag, ja, in die Versammlung und hey Leute, wisst ihr schon das Neueste? Ich hatte eine Engelserscheinung. Manche Charismatiker und Leute mit Geistesgaben, überzogen würde man dann sagen, das sind man Leute, die könnte man auch, das ist eigentlich ein falsches Wort, als Gabenträger bezeichnen. Eigentlich sollte man Gaben ausüben, nicht das sind Leute, die tragen ihre Gaben vor sich her. Ich bin Prophet. Ich bin Heiler. Ihr versteht. Ich bin Träumer. Hey, Maria ist ein Teenager, hat eine Engelserscheinung und ist besonnen. Ist großartig, oder? Hey, was für ein Mädchen. Ich bin total begeistert von Maria. Wie kann man nicht von Maria begeistert sein? Gott war von Maria begeistert. Gott hat mich auch für Maria begeistert. Ein tolles Mädchen. Wow. Der dritte Aspekt. Sie hatte Vertrauen in Gottes Möglichkeiten. Hey, sie hatte ganz klar Verständnisschwierigkeiten, wo Gott dann sagte, du wirst schwanger, wo der Engel das sagte, diese Botschaft Gottes, du wirst ja schwanger werden. Und blend doch mal den Text ein, Lukas 1, Vers 34. Lass uns mal in die Stelle gehen. Lukas 1, 34, dass wir uns die Stelle nochmal so ein bisschen angucken. Genau, wo sie dann fragt, ne? Ich soll schwanger werden? Wie soll denn das geschehen? Fragte Maria der Engel. Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Was jetzt hier an dieser Stelle wichtig ist, in dem vorherigen Text bei Elisabeth und Zacharias, da hatte Zacharias ja auch die Begegnung mit Gabriel. Er sagt, deine Frau wird trotz des hohen Alters wird schwanger werden, die Elisabeth. Und er war ungläubig. Bei Zacharias ist das eine andere Nummer. Zacharias war einfach ungläubig. Und Maria war einfach nur vom Verständnis. Sie hat nicht geglaubt, versteht ihr, sondern sie, wie
Geht doch gar nicht, ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Sie wusste nicht, konnte sich das nicht vorstellen. Und geh noch mal zum Text zurück. Sorry. Du machst das super, Thomas. Du machst das super, wie du da gleich immer da bist und so. Finde ich klasse. Und der Engel antwortet, der geht auf sie ein. Er spürt das in ihrem Herzen, dass es echt eine Frage ist. Hat nichts mit Unglauben zu tun. Hey, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und die Kraft des Höchsten wird sich an dir zeigen. Dann wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Und dann nochmal, gehen wir im Text nochmal weiter. Und dann siehst du, ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen. Alles soll so geschehen, wie du es mir zugesagt hast. Sie vertraut Gott. Sie kann es sich von der Logik her nicht erklären. Und manche Dinge, die Gott tut, sind nicht unlogisch, aber sie sprengen unsere Logik. Sie gehen über unsere Logik hinaus. Versteht ihr? Lass uns Gott nicht in unserem Gehirn einsperren, von hier bis hier. Das ist zu klein für Gott. Amen. Gott ist viel größer als dein Gehirn. Auch wenn ich einen großen Kopf habe, er ist auch größer als mein Gehirn. Er ist größer als unser aller Gehirne. Er sprengt unsere Möglichkeiten. Und sie war offen dafür. Sie hatte Vertrauen. Glaube nennt man das. Sie gehört zu den Glaubensheldinnen. Und deshalb, als Teenager so ein Vertrauen zu Gott zu haben, das hat Gott in ihr gesehen und erkannt. Er hat sie gescannt, ihr Herz, und ist begeistert. Und der vierte Aspekt, der letzte Aspekt, das ist Verfügbarkeit. Das eben schon gelesen, wie sie dann sagt, wie sie darauf reagiert und sagt, ja, ich stehe dem Herrn ganz zur Verfügung. Es geschehe mir nach seinem Wort. Hey, und das ist wichtig, wenn du neue Dinge mit Gott erleben willst, wenn du Wunder, wenn du mehr mit Gott erleben willst, braucht Gott, dass unser Herz gereinigt ist. Er braucht gereinigte, bereitete Gefäße und Herzen. Er braucht das, dass wir sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich vertraue dir. Ich bin besonnen, ich denke die Sachen nach, ich muss nicht gleich an die Öffentlichkeit mit jedem gehen, was ich erlebe im Geistlichen, nicht mit jeder Vision oder jedem geistlichen Eindruck, jedem Traum, jeder Erscheinung, die ich vielleicht haben mag, ich muss da nicht gleich öffentlich drüber reden. Und ich finde diesen Aspekt der Verfügbarkeit ganz besonders wichtig. Wenn du Gott dein Leben nicht zur Verfügung stellst, dann kannst du nicht erwarten, dass Gott in Neues mit dir geht. Das geht nicht. Du musst ja schon sagen, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Wenn Gott will, dass er dein Gefäß füllt, dann musst du den Verschluss aufmachen. Verstehst du, was ich sagen will? Dann kannst du nicht dicht machen, dann kannst du nicht dicht bleiben. Dann musst du dich zur Verfügung oder darfst dich, ich will das mal anders sagen, darfst dich zur Verfügung stellen. Und dann kann man Neues mit Gott erleben. Und ich finde das stark. Ich finde, das ist so ein tolles Vorbild mit dieser Maria. Und ich bitte dich, dass du diese Aspekte hörst und wahrnimmst und dass du diesen Aufruf des Heiligen Geistes heute Morgen hörst, dass du dein Leben doch ihm neu wieder zur Verfügung stellst. Denn Gott will immer noch neue Dinge tun. Die Gnadenzeit ist noch nicht zu Ende, Leute. Gott hat noch Möglichkeiten, weil der Erlöser lebt auch in dir. Maria hat ihn leiblich in sich getragen und wir tragen Jesus, geistlich seinen Geist, in unserem Herzen. Jesus lebt in dir, du trägst ihn in dir und du kannst ihn zu anderen Menschen bringen, weil wir haben die Antwort. Wir haben die Antwort auf viele Fragen. Ich finde das so traurig, ob man nach Amerika guckt, sind diese ganzen politischen Unruhen. Man denkt immer, die Leute suchen immer nur in der Politik, sie suchen nur nach politischen Messiasen. Versteht ihr, was ich sagen will? Nach politischen Erlösern sucht man. Hey, der Messias, der Erlöser, er ist allumfassend. Er wird auch politisch sein. Das wird kommen, dass Jesus die Herrschaft übernehmen wird. Amen. Wenn er wiederkommt, dann wird er nicht mehr das kleine Baby sein. Aber in dieser Phase, wo er sich nichts offenbar zeigt, sondern im Verborgenen in uns lebt, ist es wichtig, dass wir Menschen sagen, hey, glaub nicht nur an diese politischen Messiasse, glaub an einen spirituellen Erlöser. Der wird einmal sichtbar, der wird auch politischer Messias werden. Er wird alles neu machen auf dieser Erde. Amen. Alle Tränen abwischen, er macht alles dann neu. Hey, und wir tragen diesen Messias, den Geist des Messias in uns, so wie Maria ihn leiblich in sich getragen hat. Wow, was für eine Botschaft. Mit Maria, mit dir und mit mir. Lass uns mal beten. Danke, Herr. Ja, wir sind so dankbar, Vater, dass du das Liebste weggegeben hast. Aus Liebe hast du Jesus auf die Welt gesandt, um diese Welt zu erlösen, um mich und dich zu erlösen. Wow. Und du hast ihn der Maria anvertraut. Und wir sind begeistert von dieser Frau, von diesem Mädchen damals. Wir sind begeistert, wie reif dieses Mädchen als Teenager-Mädchen schon war. Und wir öffnen unser Herz und wir sagen, Herr, wir brauchen das. Ich komme zu dir, ich komme mit der Versammlung zu dir und ich bete, Herr. Herr, was ich brauche, ist ein reines Herz. Was wir in dieser Versammlung hier brauchen, sind Menschen mit einem reinen Herzen, mit einem gereinigten Herzen. Es ist so sehr, auch David hat sich danach ausgestreckt. Herr, gib mir ein reines Herz, einen neuen Geist. Wir strecken uns nach dir aus und danke, Herr, dass wir Fehler gemacht haben, dass du uns nicht verdammst, sondern in die Wüste schickst und nicht so mit uns zu tun haben willst. Danke, dass du der Gott bist, der uns eine neue Chance gibt. Und wir beten heute Morgen und sagen, wir sind begeistert von Maria. Und wir sagen, gib uns die Reinheit des Herzens, Herr. Schaff das in mir. Schaff das in uns. Ein reines Herz, Vater. Herr, und wir sind begeistert über die Besonnenheit in dieser jungen Frau, in diesem Mädchen. Herr, manchmal sind wir unüberlegt, machen unüberlegte Äußerungen, sind spontan, sind zu schnell zornig, lassen den Gaul mit uns durchgehen, die Gefühle. Und dabei verletzen wir Menschen. Oder wir sind auch zu voreilig geistlich und überrennen die anderen. Und ich habe eine Vision gesehen, ich hatte eine Erscheinung und die anderen sind nicht so weit. Und wir sollten es vielleicht erstmal bewegen. Herr, bin begeistert von Maria, ich brauche diese Besonnenheit. Ich strecke mich danach aus. Ich bitte dich, dass die Menschen, die sich nach der Besonnenheit ausstrecken, grundsätzlich, aber auch im Geistlichen, einfach besonnen zu sein, überlegt zu sein, reflektiert zu sein. Ich danke dir für das Beispiel, das Maria hatte, des Vertrauens in deine Möglichkeiten, Gott. Wie oft denken wir und denke ich, das kriege ich nicht auf die Reihe, das schaffe ich nicht, ich weiß keinen, der das hinkriegt. Und wir rechnen gar nicht die Möglichkeit an, dass Gott es regeln könnte. Und wenn wir im Nachhinein unser Leben betrachten, müssen wir sagen, wow, du hast manchmal echt Grenzen gesprengt in unserem Leben. Du hast Dinge möglich gemacht, die wir nicht hingekriegt hätten. Wir danken dir dafür und wir bitten dich für neues Vertrauen in unserem Leben, in unserem Herzen, für einen neuen Geist des Glaubens in uns, dass wir Gott auch göttliche Möglichkeiten zugestehen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich spreche das in diese Versammlung hinein, in eure Herzen hinein. Empfang das als Rhema-Wort von Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Empfang es. Bewahre es in deinem Herzen. Und als letztes, Herr, bitten wir dich um diese Verfügbarkeit. Wie oft haben wir dein Reden überhört? Wie oft war auch ich rebellisch und bin weggelaufen und habe das Gegenteil gemacht, wie in Jona, wo du sagtest, geh dahin oder geh in die entgegengesetzte Richtung. Und es scheint manchmal, Herr, als ob du mehr Probleme mit deinen Propheten und deinen Leuten hast, als mit den Ungläubigen. Ach Herr, mach, dass wir nicht zu deinen Problemfeldern gehören, sondern dass wir Teil der Lösung des Problems sind, Vater. Komm, Heiliger Geist, lass die EFG Göppingen einen Teil der Lösung der Probleme dieser Welt und dieser Gegend hier sein. Mach sie dazu, Vater. Ich danke dir. Du kannst eingreifen in die Weltgeschichte. Du hast es mit Jesus getan. Du hast es durch Maria getan. Und hier sitzen Marias. Hier sitzen Josefs. Du kannst eingreifen durch ihr Leben, weil du in ihnen lebst. Und sie können dich zu einer verlorenen Welt bringen. Ich danke dir dafür. Wir sind begeistert von dir und von dem, was du durch und in Maria getan hast. Halleluja. Amen.